Die Shonen Jump fällt zum ersten Mal unter 1 Million Kopien und Pui Pui Molka kommt zurück. Das und mehr haben wir heute bei Anime Buster mit der lieben Banks.
Hallöchen!
Und mir, Miki, hallo. Heute ist Banks mal hier, denn Matze ist im Urlaub.
Den er sich reichlich verdient hat.
Ja, denn sonst ist er derjenige, der sich mehr um Anime Buster auch kümmert und das Ding schneidet und dafür sorgt, dass ihr ihn auch hören könnt am Freitag. Das muss ich die Woche übernehmen. Falls also irgendwas hier schief gelaufen ist, ist es diesmal alles meine Schuld.
Oh. Na, wir sind optimistisch, alles läuft perfekt, nichts geht schief und wir machen das heute perfektement.
Genau, das wäre doch super. Und wir haben wirklich, wir haben wieder einiges an Themen auf der Liste. Es gibt zum Schluss einiges über, ja, die Industrie. Wir können ein bisschen über Shonen Jump, über Shueisha sprechen, über weitere Kooperation zwischen großen Firmen. Wir haben jede Menge neue Trailer zu einigen angekündigten Sachen. Ein bisschen was an Stop Motion haben wir dabei. Ruby könnte auf der großen Leinwand landen, falls das noch jemand was sagt. Ja, wir fangen da auch einfach mal an mit neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben diesmal keine Lizenz-News. Das war beim letzten Mal vollgestopft dank der Animagic. Diese Woche ist nichts passiert. Und kommen eben direkt zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und da fangen wir an mit etwas namens Destiny Unchained Online. How I Became the Crimson Devil.
Lass mich raten, das ist ein Isekai.
Es klingt mit seinem entsprechend langen Titel auch erstmal so, ja. Man muss dazu sagen, da ist es etwas, wo wir noch nicht viele Infos bekommen haben, ist basiert auf einer Light Novel, soll eben ein TV-Anime sein, wir haben aber keinen Trailer, wir haben kein Studio, wir haben keinen Termin oder sonst irgendwas, sondern nur das grüne Licht, dass dies eben passieren wird. Und ja, du hast es schon richtig geraten. Denn hier geht es um einen, ja, jemanden, der ein Videospiel spielt, ein MMORPG, ich glaube sogar VR-MMORPG oder irgendwie sowas. Und er wird in das Spiel dank einer neuen Erfindung von seinem Vater reingesogen und dabei in ein Vampirmädchen verwandelt.
Okay, das hört sich ja nicht so schlecht an, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, mal sehen. So, das Poster, was da auf der Kodansha-Seite zu ist, als ich das zuerst gesehen habe, dachte ich, das würde irgendwie auf einem Videospiel oder so basieren, vor allem auch mit dem Namen Destiny Unchained Online. Also, es sieht wirklich aus, so ein bisschen auch von der Präsentation erstmal wie ein MMORPG. Ja. Mal sehen, was das letzten Endes ist. Läuft schon seit ein paar Jahren in Japan, 2020 angefangen.
Und das ist ja schon ein Stückchen, ne?
Ja. Das dann halt irgendwann in Zukunft. Was wir auch bekommen, ist Villains Are Destined to Die. Und das ist aus Südkorea ein Webtoon, der eine TV-Anime-Adaption bekommen soll. Also wieder der Fall von ja einem koreanischen Webtoon, der auch in Japan jetzt mittlerweile gepublished wird und dann auch eine japanische Anime-Adaption bekommen wird. Und Villains Are Destined to Die ist auch so ein bisschen ein Webtoon-Klassiker. Der wird sehr gemocht. Also ist 2020 ursprünglich angefangen und hatte sehr viele Klicks und Likes und so weiter angesammelt und gibt einige Fans dazu, auch im Internet, auch weil man das Ding auch schon auf Englisch offiziell übersetzt lesen kann. Und ja, hier geht's eben auch um einen Spieler oder eine Spielerin, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, das steht so gar nicht in der Beschreibung, der Protagonist und die Protagonistin in ein Videospiel reingesogen wird und in ein Otome-Videospiel natürlich Und das als die verhasste Villainess gegen die jeder irgendwie umbringen möchte. Ja, hier haben wir dann auch noch keine weiteren Infos dazu, wann und wie das kommen soll. Aber wie gesagt, wird auf jeden Fall eine japanische Anime-Adaption bekommen. Dann haben wir Little Moses Red West. Und das ist ein Kinderanime, der auch dieses Jahr die erste Staffel schon gelaufen ist auf NHK in der letzten Saison. Und jetzt, 2 Monate nachdem die letzte Episode ausgestrahlt worden ist, haben sie angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird und die auch schon am 3. Oktober kommt. Das ist, finde ich, ein bisschen seltsam, weil das muss heißen, dass sie das im Vorhinein so produziert haben, aber nicht direkt kommuniziert haben, als die erste Staffel zu Ende gegangen ist. Aber ist ein ganz putziges Ding, gibt's leider nirgendwo außerhalb von Japans bisher zu sehen. Ich mag die Animation, den Animationsstil davon halt sehr gerne, weil es ist zwar in CGI umgesetzt, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, lässt es wirklich wie ein lebendiges Malbuch aussehen. Und dementsprechend fände ich es auch ganz schön, falls sich das irgendwann mal irgendein Lizenznehmer schnappen würde.
Wobei ja so gerade Kinderanime ja eher so schlecht sich im Westen vermarkten, oder?
Ja, das ist leider das große Problem, dass vieles an Kinderunterhaltung aus Japan auch Japan nicht verlässt.
Dabei ist es wirklich cute. Ich mag den Stil sehr.
Dann haben wir noch Märchen ein bisschen anders mit Red Riding Hood, A Detective Story.
Ah, auf den freue ich mich schon.
Basierend auf einer japanischen Romanreihe, wo es eben darum geht, dass Rotkäppchen auf dem Weg ist zu ihrer Großmutter, aber immer davon von irgendwelchen Kriminalfällen auf ihrem Weg abgelenkt wird, die sie dann dabei löst.
Genau, es ist, hört sich sehr funny an, aber es ist teilweise, also es ist, die Stories an sich sind schon natürlich ein bisschen düsterer, also es ist ja immer noch Detective Stories. Aber ja, da bin ich sehr gespannt, wie sie den Anime dort umsetzen. Geht ja auch die Geschichte selbst als kleiner Geheimtipp mittlerweile, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und ja, ich meine, es hört sich schon mal vielversprechend an. Mal sehen, was sie draus machen.
Ja, die Adaption kommt nächstes Jahr ins japanische Fernsehen, wird bei Benten Film gemacht. Das ist das Studio, was früher Gaina hieß, nachdem sie letztens aufgekauft worden sind. Und auch unter dem Team, die bei Gaina zuletzt Vampire gemacht haben. Was ich glaube Anfang letzten Jahres oder vielleicht sogar schon vorletzten Jahres rausgekommen ist, eine seltsame Vampir-Boys-Love-Serie in einem Onsen. Und ja, hier haben wir auch schon einen ersten kleinen Teaser, zumindest eine halbe Minute spendiert bekommen, wo wir einen kurzen Einblick drauf werfen können. Und es sieht ein bisschen seltsam aus. Die Augen der Protagonistin sind sehr shiny und haben so eine interessante Farbübergang, so einen interessanten Farbübergang in sich. Mhm. Von grün auf lila. Und gleichzeitig wirkt es auch alles irgendwie so. Es hat wieder, was ich gerne nenne, so diesen krass digitalen Look. Weil wenn man sich das auch so anguckt, so die Linien sind teilweise überhaupt nicht scharf, so als ob das V-Syncing fehlen würde. Das ist komisch. Ich finde, es sieht komisch aus.
Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin gespannt, wie es weiter umsetzt. Ich meine, der kleine Teaser ist halt nur ein Teaser. Und manchmal, wenn das halt so, ja, so ein ungewohnter Artstyle ist, dann muss man erstmal so das Gesamtbild sehen, um zu sagen, ja, mag ich das oder mag ich es nicht. Ich finde es halt schade, dass sie nicht so ein, ja, ich mag immer diesen Hyper-Digital-Look nicht. Der wirkt immer etwas steril, wenn man das so sagen kann. Da fehlt irgendwie so der gewisse Charme. Aber wir haben, noch ist es nicht fertig, also soll man nicht urteilen. Mal sehen.
Und auch noch angekündigt worden ist ein neues Special zu Pui Pui Molka. Ein Stop-Motion-Anime, der 2021 rausgekommen ist und einen ziemlichen Hype mit sich gezogen hatte, der dann international auf Netflix gelandet ist. gab auch letztes oder nee, vorletztes Jahr einen Kinofilm, der war dann ein CGI-Kinofilm, weil die eigentliche Serie ist Stop-Motion und hat halt süße kleine Hamster, aber die haben keine Beine, sondern Räder. Sie sind Hamsterautos. Und das wird eben jetzt zum 5-jährigen Jubiläum ein neues Special bekommen. Und das wieder vom Original-Creator von Puri Puri Moika, von Tomoki Misato. Der hat nämlich nur die erste Staffel gemacht, ist danach gegangen und hat sein eigenes Studio in Zusammenarbeit mit Wit Studio gegründet, wo sie dann letztes Jahr My Melody in Kurumi gemacht haben. Und kommt jetzt eben für dieses eine Special zurück, wird da wieder Regie führen und Drehbuch schreiben und es gibt auch schon einen ersten sehr, sehr hübschen Trailer dafür, der auch wieder diesen unglaublich charmanten Woll-Stop-Motion-Stil hat. Also ich liebe total, wie Poi Poi Mulka aussieht.
Ja, also es ist so ein faszinierendes Phänomen, weil wenn man das so auf dem Papier vorliest, hört sich das absolut bekloppt an. Auf jeden Fall. Aber das ist so charmant und das Schöne ist, dadurch, dass es nicht wirklich Dialoge gibt, kann man das halt auch einfach so vor sich hingucken, wenn man kein Japanisch kann. Ich muss so korrigieren, das sind keine Hamster, das sind Meerschweinchen tatsächlich.
Okay.
Also Meerschweinchen-Autos im Prinzip aus Filz oder Wolle.
Ja.
Ja, ich finde die super toll. Ich finde es vor allem schön, dass es Stop-Motion ist und dass das halt so immer noch am Leben erhalten wird. Also wir haben in den letzten Jahren recht viele Stop-Motion-Projekte gehabt, die international unglaublich gut angekommen sind. Und Pui Pui ist halt so das Paradebeispiel, dass das trotzdem funktioniert, auch wenn es ein bisschen unkonventionell ist. Und ja, Special, her damit, bitte.
Ja, das ist auch eine dieser Sachen, wo es mich dann sehr freut, wo wir von Kindermedien aus Japan gesprochen haben, die Japan nicht oft verlassen. Hier ist es ja dann dank Netflix zum Glück passiert.
Das ist, ja, wäre eigentlich mal interessant, so nachzugucken, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass gerade sowas Obskures irgendwie es doch in den Westen geschafft hat. Vielleicht, weil es von der Prämisse her so ein bisschen schräg ist, aber ich finde das so charmant. Das kann jeder gucken. Es ist nicht unbedingt nur für Kinder geeignet, aber kann auch Oma, Opa, Mama, Papa, alle zusammen. Es ja, ist halt ja. Cute. Es ist so richtig viel gut, finde ich.
Absolut. Und dann haben wir noch etwas, was ja, noch nicht ganz Anime ist, wir wissen es noch nicht so ganz, was hier draus passieren wird, denn Wiz Media und Gotham Group sind eine Kooperation eingegangen für die Produktion von Ruby. Wiz Media hat ja vor 2 Jahren die Lizenzrechte an Ruby von Rooster Teeth aufgekauft, nachdem Rooster Teeth selbst pleite gegangen ist und produzieren die Serie eben selbst jetzt, also ein 10. Volume soll auch rauskommen, halt unter der Produktion von Wiz. Und in die Produktion jetzt eben dann mit einsteigen wird die Gotham Group. Das ist auch eine amerikanische Produktionsschmiede, die es seit ein paar Jahren gibt und unter anderem die Filmadaption zu The Maze Runner produziert hat und auch zuletzt die Serienadaption von Percy Jackson and the Olympians, die es auf Disney Plus gibt. Und die werden jetzt eben weitere Adaptionen zu Ruby produzieren. Darunter sollen Kinofilme sein und TV-Serien, wo wir halt noch nicht wissen, in welchem Umfang die dann aussehen werden. Werden das weitere Animationsserien? Werden wir aus irgendeinem Grund tatsächlich versuchen, Ruby in Live-Action umzusetzen? Oder wird es vielleicht noch mal auch eine weitere Anime-Adaption geben, wie es das ja vor ein paar Jahren von Studio Chef gegeben hat?
Es bleibt also spannend.
Ja. Hast du schon mal irgendwas von Ruby gesehen? Sagt dir das was?
Da ich ein Kind von Tumblr bin, sagt es mir sehr viel tatsächlich was. Aber ich muss mit großem Beschämen leider zugeben, dass ich noch nie wirklich irgendwas davon konsumiert habe. Also wieder die damaligen Webserien, ich denke, es waren Webserien, ne? Also die ursprünglichen, die 3D-animierten, noch den letzten Anime. Also ich kenne es, aber ich weiß nicht, ich habe es nie geschafft, irgendwas davon zu gucken.
Ja, es ist ein interessantes Phänomen, eben weil es an sich als Serie eigentlich gar nicht mal so gut ist und trotzdem eine ziemlich große Fanbase anziehen konnte. Und ich würde es mir wünschen, wenn es nochmal sich irgendwie schafft, sozusagen das das Schicksal von Ruby rumgerissen wird, weil das nach und nach durch so was das Rooster Teeth geworden ist, so als sie von, ich glaube, Warner aufgekauft worden sind und das alles so durchkommerzialisiert wurde und alles langweilig geworden ist irgendwie.
Ja, es gab ja auch irgendwie nicht, dass da irgendwann Missmanagement dann war und die ganzen Produktionen dann irgendwie auseinandergefallen sind. Das habe ich halt nur mitgekriegt, aber ja. Aber ich finde es immerhin schön, dass das erstens das Fandom immer noch lebt und vor allem, dass der Name selbst halt noch existiert, weil ich meine, das muss auch bestimmt schon über 15 Jahre her sein, dass das seinen Ursprung hatte. Also das ist erstaunlich, dass das immer noch so aktiv ist und vor allem jetzt auch neuen Stuff bekommt. Von daher ist es sehr cool. Ich finde das immer schön, wenn sowas vor allem noch die Fans hat und die wahrscheinlich jetzt auch mega hyped sind, was da kommen könnte. Ich hoffe, es kommt halt irgendwas und nicht, dass es dann doch irgendwie in der Versenkung endet.
Oder ja, irgendwie in der Produktionshölle. Wir können gespannt sein. Dann gibt es einiges an Updates und Trailer und so weiter zu bereits angekündigten Anime. Da können wir auch noch mal mit Stop Motion anfangen. Denn da gibt es Infos zu Komadori Moff Moff Parade oder Komamoff kurz. Ist ein Spin-off zu Idolish 7, was halt eine große Marke in Japan ist, mit auch schon bereits Anime-Adaptionen und eben Gacha-Spielen und ganz vielen Konzerten immer, weil das sind halt ganz viele hübsche Jungs, die halt Idols sind und rumtanzen und singen und so weiter. Und wie das mit großen Anime-Franchises so ist, kriegen die irgendwann auch süße, knuffige Moff-Moff-Figuren, sind halt kleine, putzige Plüschdinger mit süßen Chibi-Gesichtern. Und die werden jetzt eben animiert von Studio Dwarf, die ja Experten im Stop-Motion-Bereich in Japan, die zum Beispiel Pokémon Concierge animiert haben zuletzt. Oder ja auch immer noch an Hidari arbeiten, dem Holz-Stop-Motion-Film, der aber erst irgendwie in ein paar Jahren rauskommen soll. Und ja, da hatte ich ja schon mal überlegt, ob das vielleicht diejenigen sein könnten, die diese Adaption machen, als es angekündigt worden ist. Jetzt haben wir eben die Bestätigung dafür, dass es Dwarf tatsächlich macht. Und im Januar 2027 wird es dann rauskommen. Da das zu Idolish 7 gehört, denke ich mal, wird man es dann auch irgendwie im Westen gestreamt bekommen. Auf Crunchyroll ist zum Beispiel das meiste von Idolish 7 zu gucken. Dann haben wir Shōsen. Und das ist auch wieder ein interessantes Ding, denn wir hatten es eben mit einem Webtoon, der eine japanische Animation bekommt. Hier ist es ein chinesischer Manga, ein Manhwa, der in Japan als Anime umgesetzt wird. Der Manhwa heißt Shangshan im Original. Jetzt in der Anime heißt, wird dann eben Shōsen heißen. Und da haben wir jetzt einen ersten Trailer für eine mit einem Termin, April 2027, soll das rauskommen im japanischen Fernsehen und wird bei den Studios Dangan Pictures und Canon Code umgesetzt. Und muss gerade noch mal gucken, Dangan Pictures war jetzt, meine ich schon, genau, ein etwas älteres Studio, die aber noch nicht so viel die Produktion übernommen, also das Hauptproduktionsstudio gewesen sind bei Anime. Ich guck gerade noch mal, was ich gestern gesehen hatte, wo sie es gemacht haben, ob da überhaupt irgendwas war. Nee, ich habe gerade noch mal geguckt, tatsächlich sogar bisher nichts. Aber wie gesagt, das ist ein langlebiges Studio, die an vielen Anime ausgeholfen haben. Und was wir jetzt zumindest im Trailer sehen, sieht auch gut eigentlich soweit aus. Es erinnert mich so ein bisschen, was ich vor auch ein, zwei Jahren gesehen habe, dieses Raven in the Inner Chamber oder so hieß das irgendwie, was halt auch eben so ein chinesisches, so ein Drama am chinesischen Hofe gewesen ist. Und das haben wir ja auch in Anime in letzter Zeit häufiger, auch mit sowas wie die Tagebücher der Apothekerin. Und finde es daher ganz interessant, dass wir das auch jetzt eben eine Anime-Adaption bekommen, wo die Vorlage dann tatsächlich von einem Chinesen geschrieben ist.
Es sieht auf jeden Fall interessant und ganz cute aus. Also auch die Story finde ich ganz sweet, dass es eigentlich darum geht, so ein junges Mädchen großzuziehen, was über so übernatürliche Fähigkeiten und Kontakte hat. Und ich bin gespannt. Es hört sich sweet an. Mal sehen.
Ja, wir sehen irgendwie Geister auf jeden Fall auch im Trailer. Also es ist auch ein bisschen das Übernatürliche mit dem Spiel. So, mal gucken, was da letzten Endes rauskommt. Im April 2027, wie gesagt, können wir uns das angucken. Nicht mehr allzu lange warten muss man auf neues Foto von Kaiju Number 8. Da ist ja gleichzeitig mit der, ich meine, dritten Staffel angekündigt worden, dass es auch ein Kurzanime geben wird namens Narumi's Week at Work. Und da haben wir jetzt die Info, dass der am 5. September starten wird. Und es werden tatsächlich 4 Episoden werden, die dann im wöchentlichen Tempo ausgestrahlt werden, wo es eben so ein bisschen ne, den Alltag der Anti-Kaiju-Kombatanten geht.
Wollte ich gerade fragen, das hört sich mehr so ein bisschen nach Comedy Slice of Life an. Meistens ist das ja auch so bei so Spin-off-Action-Serien. Dann gibt es entweder die Schulepisoden oder dann die Alltagsepisoden. Wobei ja Kaiju bei Etia, glaube ich, sich auch nicht ganz so ernst immer nimmt. Ich habe tatsächlich leider den auch noch nicht gesehen.
Ich muss sagen, da ich ja immer warte, bis was fertig ist, habe ich den auch noch nicht gesehen. von daher, Matze könnte das jetzt wahrscheinlich kommentieren. Der hat den gesehen. Der hat im Podcast schon mal drüber geredet. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier den Trailer zumindest so angucke, finde ich es ganz gut, dass der auch halt eben sehr gut an sich aussieht. Dass sie nicht einfach für so ein Slice-of-Life-Spin auf sich zurückhalten. Wird auch weiterhin von dem Team bei Production IG gemacht, was ich jetzt halt noch nicht so ganz rauslesen kann, weil das ja als Kurzanime bezeichnet wird, ob das jetzt auch kurze Episoden sind, die, weiß ich nicht, so 10 Minuten oder 5 Minuten lang sind.
Das wäre ja schon sehr knauserig bei nur 4 Episoden, dass man die dann nur 10 Minuten lang macht. Also komm schon, gibt uns ein bisschen mehr.
Oder ob diese 4 Minuten dann halt tatsächlich volle, 4 Episoden tatsächlich volle Episoden sind. Werden wir dann sehen, wenn es, wie gesagt, in Anfang September schon losgeht. Dann wird's groß mit Giant Ojo-sama. Eine große, große Lady. Da hatten wir die Ankündigung vor einer ganzen Weile. Ist lustigerweise jetzt auch irgendwie nicht der einzige Anime mit einer riesen gewachsenen Protagonistin, die wir in nächster Zeit bekommen. Das Werk da von dem Gantz-Autor bekommt ja auch eine Anime-Adaption. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, das hieß einfach nur Gigant.
Ich glaube schon, ja. Ich hatte vorhin auch irgendwie darüber nochmal was gelesen.
Und das ist aber, ich glaube, nicht so horny wie Gigant.
Also zumindest ich meine, es geht um große Klamotten Ladies. Ja, ein Schelm, wer da was Böses denkt, ne?
Ja, und wir haben jetzt eben die Info, im Januar 2027 soll Giant Ojo-sama herauskommen. Wir haben ein erstes Poster, was auch ehrlich gesagt ganz lustig aussieht. Ich mag das Design von der Protagonistin und von dem Wissenschaftler, der sie riesig gemacht hat, der irgendwie...
So, der Wissenschaftler. Ja, den finde ich cool, auf jeden Fall. Ist interesting Design.
Ich weiß nicht so 100%, was es darstellen soll. Weil
es sieht aus wie eine Mischung aus Katze und Hase. Aber es hat einen Schwanz. Ich glaube, es soll eine Katze sein.
Ja, deswegen bin ich mir auch etwas unsicher. Aber wird produziert dann bei Tatsunoko. Und der Regie von Hiroshi Ikehata hat zuletzt Witch Watch Regie geführt und aber auch einiges anderes wie Anfang diesen Jahres Kaya-chan Isn't Scary. Und
der ist auch cool, der Anime, ja. Hört sich ja gut an. Sieht jedenfalls funny aus.
Ja. Also hat auch eine an sich sehr lustige Prämisse eben mit der Protagonistin, die einfach von ihrem extrem reichen Vater eine ganze Stadt geschenkt bekommt.
Ja, was man halt so macht, ne?
Ja. Und plötzlich fallen riesengroße Monster in der Stadt ein und ein Wissenschaftler macht sie riesig, damit sie die Stadt beschützen kann.
Klingt auch irgendwie logisch, aber cool.
Dann haben wir einen ersten Trailer zu Romelia War Chronicle, was auch nochmal einen richtig schönen langen Untertitel hat, da es auf einer Light Novel basiert. Even after defeating the Demon King, humanity still seems doomed, so I formed the military force. Damit ist die ganze Prämisse auch schon mal geklärt. Und das hatten wir auch schon öfters mal im Podcast, weil hin und wieder so einzelne Informationen gedroppt worden sind. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Trailer. Und muss sagen, der stimmt mich eigentlich ganz positiv. Im Oktober soll die Anime-Serie rauskommen. Wird gemacht bei Studio Atra. Die sind noch ein brandneues Studio. Und aber viele Leute, die hier dran arbeiten, haben zuletzt bei diesem Substudio von White Fox an Mushoku Tensei gearbeitet. Und das ist ganz interessant, war anscheinend ist eine Hälfte der Leute, die bei Mushoku Tensei gearbeitet hat, ja dann zu Studio Kai gegangen und haben ja Anfang diesen Jahres dann dieses hier Sentence to irgendwie 8000 Jahren oder wie auch immer das hieß, gemacht. Und jetzt haben wir eben Romelia War Chronicle, wo auch wenn man sich den Trailer anguckt, sofort so dieses Design draus sieht, so Mart-Style, dass es ein bisschen wie Mushoku Tensei aussieht. Und ich bin vollkommen dafür, dass die Leute, die Mushoku Tensei gemacht haben, auch gute Anime machen.
Was willst du denn jetzt damit sagen?
Weil, ja, ich mag wirklich sehr, was man hier sieht. Das wirkt auch alles so ein bisschen nach so klassischer Mittelalter-Fantasy. Wir haben irgendwie das Hofe, wir haben die Soldaten, wir haben die Prinzessin, die ihre Armee aufbaut und versucht, den Vertrauen ihrer Soldaten zu gewinnen. Und ja, es hat so ein bisschen interessante, ein bisschen ruhigere, runtergefahrene Stimmung insgesamt im Trailer, so abseits von den Szenen, wo sie halt ganz am Anfang uns zeigen, wie der Dämonenkönig eben gekillt wird. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir Multi-Mind Mayhem, Isekai Tensei Sodoki. Da haben wir auch einen ersten Trailer, der uns verrät, im Januar 2027 soll das rauskommen. Und wir wissen jetzt auch, dass der bei Studio Deen gemacht wird, unter der Regie von Hiroaki Sakurai. Hat Chroma Tea High School zum Beispiel Regie geführt, The Demon Girl Next Door, Digichara, also auch schon seit einer ganzen Weile in Anime dabei. Und die Prämisse ist ja eigentlich ganz lustig mit einem, ja, Isekai-Protagonisten, der aber drei Stimmen in seinem Kopf hat oder drei Consciousness, so drei Gedanken in seinem Kopf. Einmal halt sich selbst, einmal einen Otaku aus Japan, der eben als er geisekai worden ist, und einmal in Samurai aus der Edo-Periode, der ebenfalls irgendwie im Kopf dieses Jungen in einer Fantasy-Welt gelandet ist. Und zu dritt beherrschen sie jetzt alle über den Körper eines kleinen Jungen in einer Fantasy-Welt, der da irgendwie ein Prinz ist. Und ja, keine Ahnung, ich finde die Idee irgendwie ganz lustig. Gerade eben in Kombination auch noch mit dem Samurai, der nochmal ein ganz anderes Wertesystem haben wird als die anderen Figuren. Aber ja, wenn man sich den Trailer so anguckt, das ist eben moderne Studio Deen. Es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als würde es einem visuell vom Hocker reißen. Es kommt halt dran sehr drauf an, wie die Gags landen. Das lässt sich bei einem Trailer immer schwer beurteilen.
Das stimmt. Aber die Idee finde ich halt auch sehr funny, gerade wenn man bedenkt, dass das halt alles überhaupt nicht so irgendwie zusammenpasst mit den Persönlichkeiten. Und ja, mal sehen, wie. Also, den finde ich tatsächlich so ein bisschen interessanter, was so demnächst angekündigt wurde, weil das mal auch mal so eine andere Idee ist, ne? Wie statt ja, wir separatieren das alles, dann guckt ihr die Charaktere. Warum stopfen wir das nicht einfach alles zusammen und gucken nach, was dann passiert?
Ja, wie gesagt, Januar 2027 kommt das raus. Dann vor nicht allzu langer Zeit hatten wir die Ankündigung zu The Seven Knights of the Mariner Kingdom, wo es um sieben Brüder geht, die in die Welt hinausreisen, um die anderen acht Königreiche zu besuchen und dort Beziehungen zu pflegen und eventuell auch politische Heiraten zu organisieren. Und da haben wir jetzt den ersten Trailer spendiert bekommen, der uns auch verrät, dass der Anime bei GC Staff gemacht wird. Unter der Regie von Kiyoki Sayama, hat bei GC Staff schon einiges Regie geführt. Skip Beat, Vampire Knight, die letzten zwei Staffeln von To Your Eternity. Da war, glaube ich, nur die erste bei GC. Die zweite und dritte waren, glaube ich, bei Drive. Aber ist auch schon jemand, der lange dabei ist und einige viele gute Anime-Regie geführt hat. Und auch hier ist es etwas, wo mir die Stimmung im Trailer erstmal auf den ersten Blick ganz zusagt. Ich mag die Character-Designs tatsächlich ganz gerne. Die erinnern mich sehr an Children of the Whales. Es hat so was sehr Flaches und Cleanes. Und ja, es macht mich neugierig, so wie insgesamt diese Geschichte eingefangen wird, so wie das dann darum gehen wird, ob sich diese Brüder auch irgendwie aufteilen oder ob sie gemeinsam so eine Reise gehen, ob das irgendwie was Episodisches wird und wie sich das erzählt. Das kommt alles noch nicht so ganz klar im Trailer rüber, wie diese Serie letzten Endes aussehen wird, eben weil es auch eine an sich ja recht, ich sag mal, eine große Prämisse ist. Aber der Look und die Stimmung gefällt mir schon mal ganz gut.
Es gibt mir so ein bisschen Slice of Life Vibes, also dass das eher mehr so ein bisschen entspannter, ein bisschen wholesome ist. Vielleicht täuscht das auch im Trailer, vielleicht ist das dann, weiß ich nicht, irgendwie Hardcore-Action-Drama, man weiß es ja noch nicht, aber ich weiß nicht, es gibt mir irgendwie mehr so einen seichten Vibe. Vielleicht täuscht das,
auf jeden Fall.
Und es sieht definitiv ganz hübsch aus vom Stil, auch wenn es halt eher so ein flacher Charakterdesign-Look ist. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein, wenn man es richtig nutzt.
Ja. Dann wir gehen wieder zurück zu Isekai. Reincarnation in the Game World Dankatsu. Game Addict plays Encouragement for Job Hunting in Dungeons from a New Game.
Okay, ja, den Titel müsste ich jetzt erstmal verarbeiten.
Ein Anime basierend auf einer Light Novel. Da haben wir jetzt auch einen ersten Teaser bekommen, der uns aber auch nur ein Datum und Staff gibt, wer eigentlich dran arbeitet. Da ist sonst nur ein Poster vom Protagonisten drin zu sehen. Januar 2027 soll das rauskommen, wird bei Studio Muscat gemacht. Trash-Tamer, The Greatest Tamer Learns to Pick Up Trash oder irgendwie sowas. Matze war ein großer Fan davon.
Das hört sich aber auch ziemlich schräg an.
die das zuletzt gemacht haben, unter der Regie von Nagisa Miyazaki, hat die erste Hälfte von der ersten Negima-Serie Regie geführt damals und auch die erste Anime-Adaption zu Da Capo. Also auch eher alles etwas älter. Hier geht's eben auch um den Gamer. Der wird in ein Videospiel geisekeit, in ein Videospiel, wo er ganz, ganz viele Stunden reingesteckt hat, ob er aus Versehen sein Save-File irgendwie löscht und er jetzt nochmal von vorne anfängt, nur eben als geisekeiter im Spiel selbst.
Ja, weil er von dem Löschen einen Herzinfarkt anscheinend gekriegt hat.
Stimmt, genau.
Was ich so als Isekai-Idee halt sehr lustig finde, so wow, warum, weiß ich nicht, alle anderen sterben irgendwie spektakulär, weil sie jemanden retten oder vom Auto überfahren werden. Ja, wie bist du gestorben? Ja, ich war blöd und habe meinen Spielstand gelöscht und habe einen Herzinfarkt bekommen. Das wäre mir persönlich ein richtig peinlicher Tod.
Und wir haben noch Glasses with a Chance of Delinquent. Und ich finde, das ist tatsächlich ein wirklich lustiger englischer Titel, weil gerade der japanische Titel ist halt ganz anders. Ist einfach nur Megane Tokidoki Yenki-kun, also einfach nur so eine Auflistung. Also wer auch immer da den englischen Titel entworfen hat, der hat gute Arbeit geleistet.
Also ich weiß das erste Wort nicht. Tukiduki weiß ich und Yankee Kuhn offensichtlich ja bei Magine.
Megane ist klar, ist Brille.
Ah, okay. Ja, das, wenn man das zusammenzieht und versucht, einen Satz draus zu machen, macht das, glaube ich, schon ziemlich viel Sinn, die englische Übersetzung.
Ja. Und da haben wir auch halt eben einen Trailer spendiert bekommen. Der hat aber auch nur Character Designs und ein Poster drin. Also zeigt uns noch kein Bewegtbild. Wir wissen jetzt aber, dass die Serie nächstes Jahr auf jeden Fall rauskommen soll und wird bei Studio Vlad und Wow World gemacht. Wow World ist ein Animationsstudio von einem japanischen Fernsehnetzwerk. Die machen hin und wieder mal produzieren die Anime, gar nicht so häufig tatsächlich. Und Studio Vlad hatte ja zum Beispiel die Banished from the Heroes Party gemacht. Gut, es gibt mittlerweile viele Anime, die so heißen. Aber das war der, wo es noch nicht so viele gab, die so heißen. Den Matze und ich sehr mögen. und unter der Regie von Makoto Hoshino hat Banished from the Heroes Party auch Regie geführt. Und ja, hier ist es eben eine Shoujo-Romcom, wo es um eine Protagonistin geht, die sich verknallt in einen Jungen, der ja jetzt auf der Highschool ne, ganz, ganz heiß und toll aussieht und eben aber auch Brillenträger ist, deswegen die Brille im Titel. Aber er war in der Mittelschule, war er ein Yankee, ein Delinquent, jemand, der schnell Prügel gesucht hat.
Und der Stress macht.
Genau. Und anscheinend gibt's davon aber auch immer noch kleine Funken in ihm übrig, denn er ist immer noch jemand, der schnell zu Streitigkeiten handgreiflich wird, obwohl er seiner neuen Freundin jetzt immer wieder schwört, er habe sich verändert.
Das hört sich das zumindest reizvoll an. Ich mag, dass das Key Art, was veröffentlicht wurde, so einen typischen Shoujo Early 2000 Stil hat. Also der ist nicht ganz so fein, wie man den vielleicht heute kennt, sondern ein bisschen mehr grober. Und irgendwie mag ich, dass das genutzt wird. Ob das so im Anime natürlich auch rüberkommt, weiß ich nicht, aber ich vermisse den Stil so ein bisschen.
Ja, ich kann jetzt vor allem aus der Beschreibung noch nicht rauslesen, wie dann diese Beziehung von den Protagonisten aussieht, ob die zusammenkommen und gemeinsam irgendwie an den Problemen des Protagonisten arbeiten oder.
Meinst du so ein bisschen enger Management?
Ja. Sieht aber eigentlich tatsächlich, also ich mag das Character Design auch ganz gerne, sieht erstmal ganz putzig aus und soll dann eben nächstes Jahr rauskommen. Dann haben wir noch einige News abseits vom Rest. Vieles in der Industrie passiert. Wir müssen auch erstmal mit was Traurigem anfangen oder und jemandem sehr viel Glück wünschen. Denn Ryota Amazume, der Mangaka von Nana und Kaoru, hat über Social Media bekannt gegeben, dass er Krebs hat.
Oh.
Und aktuell in Behandlung deswegen ist. Wir wünschen ihm das Beste. Er hat ja auch erst dieses Jahr einige Manga-Serien, an denen er seit einer Weile gearbeitet hat, beendet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Aber seine Diagnose hat er anscheinend auch erst Anfang diesen Monats im August bekommen. Also schätze ich jetzt mal nicht unbedingt. Gerade wenn Matze hier wäre, der würde wieder sehr lobend über Nana und Kaoru reden. Ich weiß, dass er den sehr gerne mag. Ist halt ein Mangaka, der halt sehr, sehr viel Schmutzkram macht, ne? Sehr viel, wo es um Sex und Sexualität geht.
Muss man dazu
geht.
Sagen.
Ja.
Also so ja, viel muss man sein. Es ist schon, aber ich muss auch mal sagen, der hatte auch recht viel Einfluss bisher so in diesem Genre, dass man halt auch was Hochwertiges, Schmutzkram macht, der halt nicht nur versucht zu empören, sondern auch so ein bisschen vielleicht in die Tiefe geht. Nana und Kaoru ist da ja so ein Beispiel, was viele immer nennen, dass es auch, ja, qualitativ hochwertig geht, wenn man das so ausdrücken darf. Ja, auf jeden Fall ihm alles Gute.
Und ja.
Drücken wir die Daumen, dass das schnell übersteht.
Das auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Twin Engine und Bandai. Die sind jetzt eine Kooperation eingegangen, um ja, Anime und Spielzeuge zu produzieren im Prinzip. Also Twin Engine haben wir als diesen ja interessanten Anime-Produzenten mit so einem recht untypischen Produktionssystem eben, die Anime größtenteils selber produzieren oder auch mit manchen Studios Kooperationen eingehen oder Studios selber gründen oder aufkaufen. Aber so abseits so ein bisschen vom Fernsehsystem in Japan produzieren und eben auch vor allem sehr bekannt geworden sind mit vielen erwachsenen Produktionen. Vinland Saga, Dororo, Great Pretender, zum Beispiel Golden Kamuy, auch zuletzt die Mononoke-Filme. Die haben sie ja dann die Produktion übernommen, nachdem Toei die Serie ja vor ein paar Jahren gemacht hatte. Und die sind jetzt eben diese Partnership mit Bandai eingegangen, wo sie auch vorhaben, mindestens ein Joint Venture zu gründen und es eben darum gehen soll, dass Twin Engine in dieser Kooperation Anime produziert und bewirbt und gibt's da ein deutsches Verb?
Vertrieb.
Vertreibt. Ja, die Anime vertreibt, während Bandai sich dann eben um ja Marketing kümmert und Spielzeuge und Merchandise. Ja, beide Firmen wollen bis zu 4 Milliarden Yen investieren jeweils in diese Partnerschaft. Das wären dann so 24 Millionen Euro ungefähr. Und ja, das finde ich, ich finde es auch insofern interessant, welchen Einfluss das dann haben wird, was für Arten von Anime dann Twin Engine eventuell produziert, um von dieser Partnerschaft zu profitieren, weil jetzt ein Vinland Saga oder ein Dororo sich nicht unbedingt eignen, um da große Spielzeuge draus zu machen und dann Kinder zu vermarkten.
Ach, mit dem richtigen Marketing kannst du alles machen. Nee, aber ich habe jetzt auch gerade überlegt, mit dem, was sie aktuell im Programm haben, je nach Zielgruppe wird das Spielzeug tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber gut, ja, wenn es noch geplant ist, wer weiß, was noch kommt.
Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht dann in diesem zu diesem Zwecke vielleicht auch versuchen werden, ein paar mehr kindergerechte Anime zu produzieren. Ein Riesenerfolg hatte Twin Engine ja bereits dieses Jahr mit einem familienfreundlichen Anime mit Cosmic Princess Kaguya, der Anfang diesen Jahres auf Netflix aufgeschlagen ist. Und da bin ich ja auch, ich bin ja auch riesen Fan von dem Film. Ich mag den ja auch sehr, sehr, sehr dolle gerne. Und der ist eben auch von Twin Engine produziert worden. Ist ein Riesenerfolg. Ist ja dann auch im japanischen Kino gelandet, sollte ursprünglich nur für eine Woche einen Limited Run haben, ist aber so erfolgreich gewesen, dass er für irgendwie ein halbes Jahr gelaufen ist letzten Endes. Und das gibt's auch einiges an Merch und so weiter zu, was ich auch selbst in Japan gesehen und gekauft habe.
Ah, so, da fängt's schon an.
Und ja, zu dieser Partnership ist jetzt auch schon das erste Produkt auch schon rausgekommen in Japan. Nämlich eine Webseite namens BBB Comic.
Okay.
Also 3Bs Comic. Und die hat, das ist ein japanischer Manga-Service bisher nur. Also man kann die Website zwar auch außerhalb Japans ansteuern, aber es ist alles auf Japanisch drauf. Und dort sind eben ein paar Manga drauf, die man kostenlos lesen kann, wenn man kostenlose Tickets freischaltet, die man irgendwie bekommt nach dem Abschließen von Missionen. Ich weiß leider nicht ganz, was das bedeutet, weil ich mir kein Konto machen kann.
What do you mean?
Aber man bekommt auch ein kostenloses Ticket alle 23 Stunden, womit man da eben die 33 Manga, die da bisher im Sortiment sind, lesen kann. Da sind jetzt noch keine großen Titel dabei. Es sind zumindest ein paar Titel von ein paar bekannteren Manga dabei. So Sayaka Mugis aktuelles Werk läuft dort. Also das ist die Mangaka von Pupa, was ja in gewisser Weise ein bisschen infamous ist. Oder Koge Donbos aktuelles Werk läuft dort auch. Das ist der Mangaka von Digicharat, was ich ja gerade eben schon mal erwähnt habe, wo an anderer Stelle. Und was man dort auch findet, ist aber auch eine Manga-Adaption zu Cosmic Princess Kaguya.
Oh, na das hört sich doch verlockend an.
Also, ja, wird also auch ein bisschen genutzt, um dann auch schon Produkte, die man sonst so von Twin Engine gemacht hat, auch zu bewerben, auf jeden Fall mit dieser Adaption. Ich bin jetzt kein Fan von dieser Art kostenlosen Modelle, wo man sich so Tokens freischalten muss, um das zu lesen. Da wäre es mir schon lieber, wenn das eine monatliche Subscription wäre oder so. Kommt drauf an, wie die Japaner das mögen und letzten Endes aufnehmen. Aber ja, damit ist auch schon das die erste Frucht dieser Partnerschaft auf jeden Fall in Japan draußen. Dann Pokémon, beziehungsweise die Pokémon Company hat ein bisschen Stress. Beziehungsweise die internationale Branch der Pokémon Company. Denn eine Frau hat die Pokémon Company verklagt mit dem Grund, dass sie sich nicht ausreichend um ihren ehemaligen Engineering Director Ben Tsai gekümmert haben soll. Denn dieser hat Kameras in öffentlichen Badezimmern im Pokémon Company Office Gebäude versteckt und ist auch zuletzt in den USA verknastet worden, weil er das anscheinend auch an anderen öffentlichen Orten getan hat. Und dieses Material im Dark Web sogar weiterverkauft.
Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht überrascht, dass sowas passiert, aber eher überrascht, dass der Vorwurf halt im Raum steht, dass die Pokémon Company da nicht ordentlich durchgegriffen hat, weil die ja eigentlich so doch sehr auf ihr Image bedacht sind. Man könnte da meinen, dass man da besser gehandelt hätte, aber ich weiß nicht, was sagen denn die Details? Also von was beschuldigt sie denn die genau, was sie nicht getan haben in dem Fall?
Das ist ein bisschen schwer wirklich zu sagen. Also, dass sie Tsai selbst nicht irgendwie ausreichend trainiert haben sollen oder okay. Ja, eben irgendwas unternommen haben sollen, um auch Frauen zu beschützen. Denn die Anklägerin klagt nicht nur alleine, das ist eine Sammelklage, auch mit anderen Frauen, die in der Pokémon Company International gearbeitet haben. Und da liest sich jetzt für mich noch nicht so ganz raus, ob das irgendwie bedeutet, dass die Pokémon Company vielleicht von diesem Verhalten länger gewusst haben können soll. Oder ob es generell um irgendwie Präventivmaßnahmen geht, dass, weiß ich nicht, auf die öffentlichen Toiletten mehr aufgepasst wird oder mehr durchsucht wird, ob sowas überhaupt passiert oder ob es nicht ausreichend irgendwie, ja, so auch Training in gewisser Weise gab in den Studios, dass halt gesagt wird, du, öffentliche Kameras in Toiletten unterbringen ist böse.
Ja, es hört sich ein bisschen lächerlich an, aber dadurch, dass es halt mehrere Frauen sind, das macht den Fall natürlich especially juicy. Ja. Mal sehen, wie sie drauf reagieren und was für Details noch rauskommen. Ich finde es eigentlich interessant, dass das irgendwie so keine größeren Wellen geschlagen hat. Zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass das irgendwie in den Social Medien mehr Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ja, also die einzigen Stellen, an denen ich auch diese News bisher gesehen habe, sind eben Anime News Network und IGN. Ja. Und IGN sind doch diejenigen, die diese News irgendwie als erstes auf oder größer im Internet verteilt haben, außerhalb von lokalen Medien. Wir hoffen, das wird alles gut aufgearbeitet, was da eben passiert wird, weil sowas sollte nicht passieren.
Auf keinen Fall. Also weder die Klage noch das, was dahinter steckt.
Ja. Dann Shonen Jump, Shueisha, haben wir in zwei unterschiedlichen News jetzt zu besprechen. Auf der einen Seite, die Printauflage der Shonen Jump ist zum allerersten Mal unter 1 Million gefallen. 985.000 Kopien dieses Jahr im April bis Juni sind in Japan verteilt worden, im Durchschnitt pro Ausgabe. Und das ist eben das allererste Mal, dass die Shonen Jump damit unter 1 Million gefallen ist. Und das bedeutet auch, das ist das allerletzte Magazin Japans jetzt unter 1 Million Ausgaben durchschnittlich gefallen ist, weil die Shonen Jump war bisher das noch einzige Magazin, was eine Auflage von mehr als 1 Million Kopien hatte.
Das ist natürlich die Frage, woran liegt es? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Theorien. Einmal Bevölkerungsrückgang, natürlich der Wechsel zu digitalen Ausgaben und auch natürlich, dass man in Japan jetzt ein bisschen mehr sparen muss.
Ja, wobei ich glaube, so ein Shonen Jump ist gar nicht so teuer. Ich meine, der ist ja auch aus ziemlich billigem Papier gemacht. So diese ganzen Magazine sind mehr oder weniger dazu gemacht, dass man sie schnell wegwerfen kann.
Das stimmt. Aber trotzdem, wenn du die Wahl hast zwischen Mittagessen und Manga-Band,
wenn es natürlich so eng ist, ja.
Ist natürlich die Frage, wie stark das jetzt wirklich die Auswirkungen hat. Das sind halt nur die Theorien, woran es halt liegen könnte, ne?
Ja, ich meine, die Zahlen sind kontinuierlich im Rückgang seit mindestens 2008, wo diese Aufzeichnungen gemacht werden. Und ja, dementsprechend ist es auch nicht zu verwunderlich in meinen Augen. Es ist eben dieser Wandel der Zeit. Die Leute gehen mehr aufs Digitale. Shueisha hat ja auch mit Manga Plus nun mal die Plattform, beziehungsweise in Japan ist es ja schon Jump Plus die Plattform, wo man es dann eben auch alles im Internet ansteuern kann, wenn man das da lesen möchte. Das heißt, man muss ja sich gar nicht mehr das physische Band kaufen. Gleichzeitig haben wir den Fall, dass dann so viele ein bisschen außerhalb gelegenere Orte in Japan ja die Shonen Jump ja auch später geliefert bekommen. Normalerweise kommen die, glaube ich, montags raus und in anderen Orten kommt die dann halt vielleicht dienstags raus oder sowas. Mhm. Und dann können die Leute an anderen Orten sich halt sagen, ja, bevor ich irgendwie im Internet gespoilert werde zu meinem Lieblingsmanga, lese ich das halt jetzt einfach digital, das neue Kapitel, statt dass ich einen Tag drauf warte, dass ich das kaufen kann.
Ist verständlich, weil ja, Spoiler sind auch in Japan ein Problem.
Also, ja, das, die letzte Bastion der physischen Medien ist gefallen, könnte man so sagen. Oder sie machen es wie zuletzt und packen zu jeder Ausgabe in Zukunft eine One-Piece-Karte dazu. Dann haben wir auf jeden Fall wieder sehr viele verkaufte Einheiten. Nur liest sie dann wahrscheinlich keiner, sondern wird eben nur für die One-Piece-Karte gekauft.
Ich meine, das stört den meisten Idols auch nicht, wenn ihre Fans da 30.000 Mal dieselbe CD kaufen, nur damit sie irgendwie ein Ticket bekommen oder die Verkaufszahlen in die Höhe treiben. Ich meine, wenn es funktioniert, funktioniert's, ne? Geld bekommen sie ja trotzdem. Denen kann es ja egal sein, ob der Bums gelesen wird oder nicht.
Ja, Jump Plus hat anscheinend auch in Japan schon an die 2 Millionen Subscriber oder so. Also ja, deutlich mehr als noch durchschnittlich Kopien verkauft werden.
Hm.
Das ist er, der digitale Wandel. Und ja, Shueisha macht es auch nicht einfacher, indem sie, also falls sie noch Interesse haben, physische Medien überhaupt zu verkaufen, vielleicht haben sie das auch nicht. Vielleicht
machen. Das muss nicht so laut, nicht jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Pui. Darüber wollen wir gar nicht erst nachdenken.
Auf jeden Fall, der digitale Push von Shueisha geht auch weiter mit Manga Million. Eine neue digitale Manga-Plattform, die sie international gelauncht haben. Zum 100-jährigen Jubiläum irgendwie meines Wissens. Genau, das ist das Projekt ist zum 100-jährigen Jubiläum von Shueisha entwickelt worden, wo man der Ursprungsgedanke war, 1 Million Manga-Seiten in 100 verschiedene Sprachen zu übersetzen. Also ganz oft irgendwie die Zahl 1 und ganz viele Nullen da drin zu haben. Das war die Idee.
Ja, Nullen. Ja, das ist ja ein Projekt, was Sie ja indirekt schon angekündigt haben. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten ja an so einer digitalen Plattform. Ob das jetzt schon so ein Vortasten ist für irgendwelche internationalen Projekte. Also es könnte ja theoretisch auch was Langfristiges sein, wenn es natürlich funktioniert.
Naja, also das Weirde hier dran so ein bisschen ist eben, dass Shueisha ja mit Jump Plus beziehungsweise Manga Plus, wie es ja bei uns heißt, ja eben schon so eine digitale Manga-Plattform hat. Und viele der Titel, die dort laufen, wie in Spy Family oder Chainsaw Man, sind jetzt auch bei Manga Million zu lesen. Das ist also ein bisschen weird, dass man für diese Aktion eine extra App, ehrlich gesagt, gelauncht hat und dass die Titel nicht einfach zu Manga Plus dazu getan hat oder irgendwie so. Aber wir wissen jetzt halt eben auch noch nicht so ganz, was die Zukunft von Manga Million überhaupt sein soll, weil bisher ist es eine kostenlose App, wo man kostenlos lesen kann. Aber Shueisha hat noch keinen so wirklichen Zukunftsplan bekannt gegeben. Diese kostenlose Zugriff darauf ist für eine Limited Time. Aber wann dieses Limit sein Ende hat, haben sie noch nicht bekannt gegeben und wissen sie anscheinend auch selber noch nicht so ganz.
Genau, das meinte ich halt mit, vielleicht ist das halt so eine Probephase, weil man will ja, hat ja angekündigt, dass man grundsätzlich ja internationaler ein bisschen mehr sich ausbauen möchte und gleichzeitig natürlich auch der Piraterie so ein bisschen entgegenwirken möchte. Ja, ob das Teil von dem Plan schon ist, den sie haben, den ja auch andere Verlage haben, muss man gucken. Aber es ist schon ein bisschen verdächtig, dass nicht drin steht, wie bis wann das Ganze läuft, ne?
Ja. Es hat sich aber auch noch einiges an Drama rundherum getan. Also man müsste jetzt erstmal sagen, an sich ist es eine coole Aktion. Da sind über 150 Titel drin. Sehr viele davon sind auch Shoujo-Manga. Wie Nana ist da zum Beispiel drin zu lesen. In Kimi ni Todoke ist da drin zu lesen. Und es sind auch viele Titel drin, die so noch gar keine englische Übersetzung überhaupt hatten. Wie in Kochikame, was eines der größten Franchises in Japan überhaupt ist. Aber halt außerhalb von Japan niemandem was sagt. Und das ist ganz cool, dass sowas dann eine offizielle Übersetzung bekommen hat.
Jetzt kommt das große Aber.
Genau, jetzt kommt das große Aber. Denn unser Editor-in-Chief bei Manga Plus von Shueisha, der Shuei Hosono, hat groß betont, dass hier keine AI-Übersetzung genutzt worden sei. Dann es ist aber recht einfach, dem entgegenzuwirken, indem man sich halt die Credits von manchen Manga, die Übersetzer-Credits von manchen Manga anschaut. Und da stehen dann halt Firmen drin, die sind literally so eine Firma wie Orange zum Beispiel, eine AI-Übersetzungsfirma, die halt AI nutzen, um Sachen zu übersetzen. Das ist jetzt auch ein bisschen weird, wie das letzten Endes so auch aufgeteilt ist. Weil wir wissen von den Sachen, die eine deutsche Übersetzung haben in der App jetzt mittlerweile bestätigt, dass das die offiziellen deutschen Übersetzungen sind, die es so auch bereits gab. Das heißt, die sind nicht mit AI gemacht worden. Auch die ganzen englischen Sachen sind anscheinend nicht mit AI gemacht worden. Und es sind viele ÜbersetzerInnen international beauftragt worden, hierfür Sachen zu übersetzen. Aus irgendeinem Grund ist denen verboten worden, darüber zu reden, dass sie das gemacht haben. Was auch wieder weird ist, weil absolut niemand davon profitiert.
Ja, es ist halt ist ein bisschen merkwürdig, weil man eigentlich im ersten Moment dachte, oh, schön, dass sie so transparent sind, ne? Und dann hat man aber halt, wie gesagt, ganz Kleingedruckte geguckt und gemeint, Momentchen mal, ja, man könnte natürlich sagen, wussten sie nicht, dass gewisse Unternehmen mit KI zusammenhängen? Ist das jetzt ein bisschen Dummheit von deren Seite oder haben sie einfach nur drauf gehofft, dass keiner genau hinguckt und sie wussten genau, was da abläuft? Was auch interessant ist, also manche haben sich so die Übersetzungen angeguckt und meinten, das ist auch nicht so ganz eindeutig. Normalerweise kann man so KI-Übersetzungen recht schnell entdecken, weil sie halt Bullshit sind.
Hm.
Da haben jetzt einige gesagt, man ist sich nicht so ganz sicher, was da jetzt eigentlich so genau abgelaufen ist.
Ja, also viele der Übersetzungen sind eben über außerhalb Contractor gemacht worden, auf die Shueisha keinen direkten Einfluss hatte. Aber diese Contractor sind dann eben sowas wie die AI-Firmen, die viele polnische Übersetzungen in dem Fall zum Beispiel gemacht haben. Und das ist, ja, es ist alles, es ist eine sehr seltsame Situation, dass auf der einen Seite Firmen gelistet werden für Übersetzungen, die halt AI-Übersetzungen nutzen, während dann selbst behauptet wird, man habe keine AI benutzt. Ich meine, I guess, Shueisha selbst hat in dem Fall nicht direkt AI genutzt. Und gleichzeitig dann die Menschen, die über Shueisha selbst kontaktiert worden sind, dass denen dann verboten wird, darüber zu reden, welche Arbeit sie geleistet haben, verstehe ich auch nicht.
Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, ne? Warum posaunt ihr das erst so raus und dann die Leute, die praktisch euch ja unterstützen würden in eurer Aussage, ne? Warum verbietet ihr den Mund? Aber gut, japanische Unternehmen sind sowieso in manchen Dingen etwas merkwürdig. Also
ja. Ich meine, was mir bei dieser Ankündigung dann auch mit diesem stolzen Statement, wir haben keine AI benutzt, zumindest dann interessant aufgefallen ist, ist überhaupt, dass das so erwähnt wird, dass man sich über dem Image bewusst ist. So, wir wissen, ihr Leute da draußen, ihr wollt keine AI-Übersetzung. Wir haben sie trotzdem auf unserer Plattform. Aber das zumindest in Japan ist das jetzt auch eine Position, die wir von nicht allzu vielen japanischen, ich sag mal, Produzentinnen oder so aktuell bekommen. Aus irgendeinem Grund ist es ja leider so, dass AI und Web3-Gedöns und alles sowas sich in Japan und allgemein asiatischen Ländern erstaunlich schneller verbreitet als sonst.
Ja, hust, hust, China.
Ja.
Aber ja, in Japan gibt es halt auch nicht diese Empörung dazu. Aber ich meine, die betrifft es ja auch bei Übersetzungen nicht so. Das in ist halt ihren eigenen Stuff. Und die paar Bildchen, die da irgendwie KI generiert sind, wo es halt irgendwie auffällt, das juckt die meisten halt auch und nicht wirklich. Was eigentlich schade ist, weil ich gerade denke, so ein Land wie Japan, was so eine gigantische Kreativbranche hat, dass die eigentlich mehr da irgendwie drauf reagieren. Aber gut, ist halt so. Naja.
Ja, ich fand das ganz komisch. Also als ich drüben war, ich hatte in den Zügen die ganze Zeit Werbung gesehen für da lief so ein Werbespot, wo der Schauspieler, der auch in Yakuza 6 drin ist. Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr. Ist ein ganz bekannter Schauspieler.
Oh boy, da fragst du mich jetzt auch was. Ich kann mir denken, wie du meinst, aber ich hab's absolut nicht mit Namen.
Finde ich den hier irgendwo gerade auf die Schnelle? Ah, natürlich, Takeshi Kitano.
Ach, okay, das war dann gut. Ich dachte ja, nicht, dass du den meinst, aber gut.
Ja, der Takeshi Kitano, da lief die ganze Zeit in den Zügen so ein Werbespot, wie er halt sich mit Hilfe von AI ganz anders hat aussehen lassen. Und guck mal, das kann AI, du kannst damit wie ein ganz anderer Mensch aussehen.
Okay, das macht mich bei Kitano besonders sad eigentlich, weil ja, von denen hätte ich das jetzt nicht erwartet, aber ja, ich meine, in Japan sind auch diese ganzen KI-Chatbots und Dating-Dinger ja weiter verbreitet, als sie es wahrscheinlich denken. Ja, ich weiß nicht, warum es dafür nicht so eine Sensibilität gibt, weil ich meine, wenn du das Wort Copyright erwähnst in Japan, kriegt gefühlt die halbe Bevölkerung Schaum vor dem Mund. Und bei KI ist dann wieder so, oh ja, das passt. Es sei denn, du willst so viel Geld damit machen, dann werden sie wieder auch aggro. Also, ja, es ist so ein bisschen komisch in Japan, aber gut.
Ja, eine letzte Sache noch. Denn HiDive und MBS haben ihre Partnerschaft erweitert um mehrere Jahre. Das ist eine Partnerschaft, die hat schon 2023 angefangen, wo HiDive exklusiv Titel von MBS, also dem Mainichi Broadcasting System, streamen darf. Und das hat jetzt ja, das auf den ersten Blick würde man denken, hat das jetzt vielleicht für uns ja keine direkten Konsequenzen. Denn High Dive gibt's ja in Deutschland auch nicht mehr. Die haben sich vor einigen Jahren aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Aber das bedeutet dann entsprechend, dass diese Titel auf keinen Fall eben bei Crunchyroll landen werden, durch diesen Exklusivdeal. Und das hat in den letzten Jahren eben dann die Folge, dass, ja, das so ein bisschen bei uns in Deutschland aufgesplittet wird. Manche Titel schnappt sich dann KSM, manche Titel sind irgendwie bei, Aniverse ist das von KSM, wie heißt das andere nochmal? ADN. Und ja, das wird eben so dann auch in Zukunft weitergehen. Und ein Titel, den sie da schon genannt haben, der in Oktober laufen wird, ist Nihalisten, The Merciless Maiden, der erste Anime, den Konamis Animationsstudio macht. Und ja, das wird also heißen, dass in Zukunft, wenn noch irgendwelche weiteren Anime, die über Mainichi produziert werden, dann auf jeden Fall man sich darauf einstellen muss, dass die nicht bei Crunchyroll landen.
Also, dass das Ganze dann etwas kompliziert werden könnte.
Ja. Für die Amis ist es einfach, die haben es dann einfach bei High Dive und wir müssen dann immer darauf warten, wer sich die Lizenz holt, wer es drittlizenziert. Gut, das wäre es an der Stelle. Ja, tut mir leid, dass es vielleicht jetzt am Ende des Podcasts etwas trockener geworden ist mit einigen Sachen aus der Industrie, die wir an News hatten. Aber ich persönlich finde sowas immer ganz interessant. Vielen Dank, Banks, dass du eingesprungen bist für Matze.
Ich danke, dass ich da sein durfte.
Immer, immer gerne doch. Und wir machen Feierabend. Falls ihr mehr von Banks hören wollt, dann könnt ihr auch gerne jeden Mittwoch bei Rolling Sushi einschalten. Da gibt's die Nachrichten aus Japan. Und mehr von mir gibt's bei Anime Slam jeden zweiten Mittwoch, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich nächste Woche wieder. Tschüssi.
Ciao, ciao.